In der zweiten Bundesliga rollt der Ball schon wieder. Am 28. August geht es auch in der Bundesliga endlich wieder los. Wir freuen uns. Und unsere Vorfreude wird dieser Tage auch und vor allem durch das Transferkarussell angetrieben. Und die Frage, wer kommt, wer geht, wer bleibt, wer steht. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Transfer Update, der Show. Mein Name ist Florian Plettenberg, aber meine Freunde dürfen mich Nils nennen. Und hier ist Kerry Howe, a.k.a. Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Ich dachte, ich bin eher so Fabrizio Romano, weil ich mich auf dem internationalen Parkett so gut auskenne.
Stimmt, aber ich verliere auch ein bisschen den Überblick, wer da jetzt alles mitmacht. Ich sehe da immer zu andere Leute irgendwie bei Transfer Update.
Ja gut, die müssen natürlich die ganze Zeit am Handy sein und recherchieren. Da haben sie keine Zeit, diese halbe Stunde dann Sendung aufzunehmen. Von
Wahrscheinlich. So. Also Freunde, Vorwarnung. Heute geht es auch und vor allem um Transfers, weil wir natürlich gucken wollen, wie starten die Top-Clubs so rein in die neue Bundesliga-Saison. Und da Jens jetzt schon angeteasert hat, als unser internationaler Experte, hat Jens auch da nochmal ganz explizit geschaut, was gab es an spektakulären Bewegungen?
Sagen wir mal Stories. Stories.
Ja, okay. Genau. Klingt gut.
Ja,
klingt
genau. Gut. Internationaler Korrespondent ist schön.
Ja, genau. Und Jens, es bietet sich schon irgendwie an, mit dem Klassenprimus anzufangen, das heißt dem FC Bayern, wo sich Uli Hoeneß über eine, ich zitiere, perfekte Transferperiode freut, denn die Bayern waren in diesem Sommer ja sehr früh dran und zwei Top-Transfers stehen zu Buche. Ismael Saibari, wir erinnern uns an die WM, wo er bei Marokko sehr auffällig war, spielte bislang jetzt einige Jahre bei Eindhoven. Und man muss sagen, offensiv flexibler Spieler, kannst du auf mehreren Positionen bringen, robust, dynamisch, technisch versiert, jetzt für 5 Jahre unterschrieben. Und sein früherer Trainer Kevin van Dessel bezeichnete ihn als eine moderne 9,5, die sowohl offensiv Tiefe erzeugt, als auch intensiv gegen den Ball arbeitet. Klingt so, als könnte den Kompany ganz gut gebrauchen.
Ja, auf jeden Fall. Und klingt auch so, als würde der da vorne genug Spielzeit bekommen. Also wenn er jetzt quasi 4 Positionen spielen kann, dann wird er irgendwo schon mal so rein rotieren können. Ja. Und man muss ja auch sagen, so wenn Jamal Musiala nicht an sein absolutes Leistungslimit kommt, dann brauchst du vielleicht auch auf der 10 so einen Kreativspieler, der da vorne ein bisschen Alarm macht. Also von daher, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass er da reinpasst, weil ja, du wirst ja jetzt keinen anderen Top-Spieler holen mit einem großen, klangvollen Namen. Wo soll der spielen? Also von daher ist es schon eine intelligente Lösung, da jemanden von PSV zu holen und ihn da vorne mit reinzusetzen, ihm auch versprechen zu können, du kriegst genug Spielzeit und wer weiß, ne? Also so im ersten Jahr kriegst du genug Spielzeit und dann muss man ja mal gucken. Was passiert denn so? Was ist mit Luis Diaz? Was ist mit Kane? Was ist mit Olise im kommenden Jahr? Also von daher so ein Jahr zum Reinschnuppern und mal überall ein bisschen mitspielen und im kommenden Jahr dann vielleicht Stammspieler. Das klingt doch erstmal nicht so schlecht.
Würde ich mich anschließen. Klingt nach einem guten Plan, also vorne eine gute Lösung gefunden und hinten auch. Nathaniel Brown wurde verpflichtet von Eintracht Frankfurt für 55 Millionen. Man muss ja sagen, DFB-Senkrechtstarter auch, ne? Wahrscheinlich hatten ihn viele jetzt vor der WM noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber spätestens da hat er wirklich auch Eindruck gemacht und hat jetzt auch einen 5-Jahres-Vertrag bei den Bayern unterschrieben. Also auch das halte ich für eine gute Idee. Und da ist ja noch die große Frage, er spielt ja nun hinten außen, was ist mit Alphonso Davies?
Ja, genau. Ich glaube, der findet das nicht so eine gute Idee, dass ihm da jemand, kann man das sagen, ihm vor die Nase gesetzt wird? Ja,
das wird sich noch zeigen, ne? Ja. Also ich weiß nicht, da wird am Ende der spielen, der halt besser drauf ist.
Ja, und ich meine, wir wissen ja von Alphonso Davies, dass er vor allen Dingen in den vergangenen Jahren sehr verletzungsanfällig war und darauf mussten die Bayern reagieren, dass sie jetzt aber einen potenziellen Startelf-Spieler da reinholen. Das hat mich schon gewundert, ganz ehrlich. Und mir ging es eigentlich wie dir, du hast es ja eben gesagt, so richtig auf dem Zettel hatte ich ihn nicht. Ich habe eigentlich schon so im Herbst und im Frühjahr gedacht, dass David Raum unser Linksverteidiger bei der WM wird. Ja. Und dann kam ja Nathaniel Brown und hat quasi, hat er alle Spiele gemacht?
Boah, weiß ich nicht.
Nahezu alle Spiele gemacht bei der DFB-Elf. Und das hat mich schon überrascht. Aber ja, 55 Millionen Euro für möglicherweise nur ein Backup für Alphonso Davies. Wenn der sich durchsetzen sollte, ist natürlich viel Geld. Aber ja, du brauchst die Bayern brauchten auf der Linksverteidigerposition noch jemanden, dass sie da halt so eine Top-Lösung holen. Interessant.
Finde ich auf jeden Fall auch richtig. Also ich finde es auch gut, dass die Zeiten vorbei sind mit den B-Spielern. Und das ist ja bei Saibari vorne genauso. Da hast du eigentlich auch eine 1, sagen wir mal, dann vielleicht maximal B-Lösung. Also jemanden, den du da genauso gut bringen kannst und hinten halt auch. Und für einen Trainer ist es natürlich super, wenn du die Qual der Wahl hast.
Ja, ich bei Saibari muss man natürlich noch mal gucken. PSV oder die erste niederländische Liga hat vielleicht ja nicht so ganz das Leistungsniveau auch der Bundesliga, da muss man natürlich auch erstmal schauen, wie er sich so einfindet. Aber auch das, ne, 50 Millionen für eine 1B-Lösung musst du auch erstmal ausgeben können und wollen. Aber wir haben es ja eben schon gesagt, das sind schon vernünftige Transfers. Damit kannst du als Kompanie definitiv arbeiten.
Und wir sehen ja nachher gleich noch, was dann teilweise in England für Summen ausgegeben werden. Da sind diese 50 Millionen ja noch relativ niedlich dagegen, auch wenn es mega viel Geld ist, aber hast du auf jeden Fall für 100 Millionen da zwei gute Spieler geholt. Ja. Und die Bayern haben ja auch einige Spieler abgegeben. Leon Goretzka, das Kapitel FC Bayern ist endgültig vorbei. Hast du schon gehört? Hat er jetzt einen Verein? Ich habe noch nichts wieder gehört, ne?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er wurde ja vor allen Dingen im Winter mit Atletico in Verbindung gebracht. Jetzt hat man viel AC Mailand gehört.
Genau.
Aber ich glaube, final ist da noch nichts, nee.
Ja, also Goretzka weg, Rafael Guerrero weg, Alexander Nübel final tatsächlich jetzt auch weg. Besiktas. Also genau, damit ist klar, die Bayern setzen auf Urbich. Und ein paar Spieler haben sie noch, die sie gerne abgeben würden. Darunter Joao Palhinha, der sich nie wirklich durchgesetzt hat. Sascha Boué, der auch wirklich immer nur mal reingeworfen wurde, wenn es gar nicht mehr anders ging personell. Und auch Brian Saragossa, der ja auch eher leider ein Flop geworden ist, muss man sagen. Aber ich habe dieser Tage gehört, die Bayern wollen gucken, dass sie da noch was machen. Und Palhinha habe ich beispielsweise Interesse von Aston Villa, glaube ich, gehört.
Genau, ja. Ja, der hat ja in England einen Markt, hat ja lang bei Fulham gespielt. Ja. Und das vergessen die Engländer nicht so schnell. Hat ja im vergangenen Jahr, glaube ich, bei Tottenham auch eine vernünftige Rolle gespielt in der absoluten Horrorsaison der Spurs. Ja. Da werden wir später nochmal drüber sprechen. Kleiner Spoiler. Also ich glaube schon, dass der auch noch einen Markt hat und auch in Portugal gibt es wohl den einen oder anderen Verein, der an ihm dran sein soll, aber er will auf allerhöchstem Niveau spielen und das bedeutet Champions League. Und da muss man mal gucken. Bei Villa wäre das möglich.
Ja.
Mal schauen.
Würdest du dich denn jetzt, wenn wir diese Transfers uns so anschauen, den Worten von Uli Hoeneß anschließen und Max Eberls Arbeit als perfekte Transferperiode bezeichnen, Jens?
Das ist schon schön. Ne? Vergangenes Jahr hat er ihn gerügt dafür, dass er so spät transferiert.
Ja, deswegen freut er sich ja jetzt, dass es so
funktioniert. Und jetzt ist es die perfekte Transferperiode. Ja, also die zwei Spieler, die sie dazugeholt haben, die erhöhen die Qualität definitiv. Das ist auch richtig, dass man dieses Kapitel Leon Goretzka jetzt endlich auch beendet. Nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für Leon Goretzka, der sich ja auch in den vergangenen 3 Jahren immer wieder anhören musste. Sag, wie ist denn jetzt eigentlich? Bleibst du oder gehst du? Du bist ja eigentlich nicht mehr gewollt. Willst du dich hier durchbeißen? Also der hat jetzt endlich auch Ruhe. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, so ein Rafa Guerrero oder so Spieler dieser Art, die auf der Bank sitzen und da einfach dann ihren Job machen, wenn sie reinkommen. Ich glaube schon, dass sie davon vielleicht nochmal so 1-2 gebrauchen könnten. Also wenn jetzt auch so ein Palhinha geht, wenn ein Boué geht, wenn Saragossa geht, gut, Saragossa hat ja so gut wie gar nicht gespielt, dann hast du aber Guerrero auch verloren. Das sind alles diese, in Anführungszeichen, Utility-Player, die du halt mal reinwirfst, wenn du viele Verletzte hast oder so. Ich weiß nicht, ob sie da nicht ein bisschen zu sehr auf Kante genäht sind. Haben wir im vergangenen Jahr auch schon gesagt, oder ich habe das auch schon gesagt, und augenscheinlich sind sie ja ganz gut durch die Saison gekommen. Aber ich glaube, wenn du so deine 1, 2, 3 Ausfälle hast, und das ist nach einem WM oder nach einer WM-Saison immer mal möglich, dann sind die Bayern schon relativ dünn aufgestellt.
Aber sie haben auch einige noch jüngere dahinter. Das 100%, ist natürlich dann nicht das Niveau, aber ich habe jetzt die Tage, ich habe den Namen nicht mehr
Njai,
parat. Genau, richtig. Den Njai haben sie ja auch noch verpflichtet.
Tom Bischoff hat die Nummer 8 von Leon Goretzka geerbt, was ja auch ein Signal sein kann, dass er mehr Spielzeit bekommen wird. Er hat ja schon ein bisschen gespielt, aber eigentlich immer auf Positionen, die nicht unbedingt so seine Lieblingspositionen waren. Und wenn er jetzt hier die Nummer 8 bekommt, ist es ja auch ein deutliches Signal, dass er jetzt nicht unbedingt für die allererste Elf, aber zumindest so, wie hast du es vorhin so schön gesagt, so 1B.
Kandidat. Ja. Aber, ich bin sehr gespannt. Wir werden ja in, ich glaube, 2 Wochen tippen wir die kommende Saison. Da werden wir natürlich noch mal ein paar Worte auch zu den Bayern verlieren. Aber als Bayern-Fan, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin zufrieden, Leute. Was ist schon perfekt in diesem Leben? Also das wäre nicht meine Wortwahl, aber ich hätte damals auch nicht gesagt, Eberl 60-40, was Uli ja auch gesagt hat. Jetzt ist er ja bei 100% der Eberl, also ja, offensichtlich darf er weiterarbeiten.
Ich glaube, was wirklich auch wichtig war in dieser Transferperiode, dass man mit Harry Kane und Michael Olise auch die beiden besten Spieler der vergangenen Saison gehalten hat und dass es da auch, sagen wir mal, keine größeren Gerüchte gab. Klar, Olise wurde immer mal mit Real in Verbindung gebracht, aber da hat ja Uli auch selbst gesagt, da könnte sogar der Kaiser von China anrufen und wir würden nicht über Olise mit ihm sprechen. Übrigens, da müssen wir vielleicht Uli auch mal aufklären. Wir wissen ja, er ist Stammhörer hier beim Stadionsprecher. Also seit 1912, lieber Uli, gibt's in China keinen Kaiser mehr. Also seitdem ist China eine Republik. Also wenn jetzt nochmal ein Kaiser aus China anrufen würde, wäre das verwunderlich.
Wäre das ein Fake-Call, Uli? Ein
Fake-Call, genau. Geh nicht ran. Nein, okay. Also ich glaube, das
Vielen
ist ganz,
Dank,
ganz
Jens,
wichtig.
Das finde ich gut, dass wir das auch nochmal geklärt haben mit dem Kaiser von China. 1912 hätte ich nicht gewusst.
Ja, ich muss das auch nachschauen, aber ich fand die Aussage interessant, ja. So der Kaiser von China. Nein, also um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, auch in dieser Transferperiode gewesen. Und ich glaube, dann muss man dann auch mal schauen, wie es dann im kommenden Jahr aussieht. Weil, ja, mal gucken, ob die Mannschaft auf länger so zusammen bleibt.
Es wird nicht anders sein. Da werden natürlich auch mal prominente Leute gehen. Aber ich glaube, jetzt für die kommende Saison sind sie gut aufgestellt. Und damit einen Strich unter den FC Bayern und wir kommen zu Borussia Dortmund. Bei den Dortmundern lesen sich die Abgänge deutlich prominenter als die Zugänge. Jule Brandt geht zu Ajax Amsterdam. Karim Adeyemi geht zu Hansi Flick nach Barcelona. Sani Özcan geht zu Beşiktaş. Niklas Süle zum SV Tiefenbach. Vorsicht, Vorsicht. Ja, also da gehen einige der Spieler, die wir da einige Jahre jetzt gesehen haben und die das Bild von Dortmund schon auch mitgeprägt haben. Verstärken sollen das Team von Niko Kovac unter anderem Kaua Bratsch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Justin Lerma. Zwei Top-Talente, wie man sagt, jeweils 18 Jahre jung und die haben zusammen gerade mal 11 Millionen Euro gekostet. Also ein Schnäppchen für die Dortmunder.
Ja, wenn sie denn dann auch die Leistungen bringen und aus dem Top-Talent dann auch ein Top-Spieler wird, dann ist das natürlich wirklich, oder dann sind das natürlich wirklich Schnäppchen. Aber das muss man ja bei so ganz jungen Spielern gerade, die so aus Südamerika kommen. Neue Kultur, neuer Verein, alles neu. Borussia Dortmund, das weiß ich nicht, inwieweit das die ganz Jungen da auch schon so einschätzen können. Natürlich eine enorme Wucht, die der Verein hier in Deutschland eben hat. Also das ist natürlich dann immer spannend zu sehen.
Und die Dortmunder haben ja noch einen ebenfalls jungen Griechen verpflichtet, Konstantinos Karezas von Genk. Er soll eigentlich so ein bisschen der Nachfolger von Jule Brandt werden und für Kreativität in der Offensive sorgen. In der vergangenen Saison hat er 11 Tore in 28 Spielen in der belgischen Liga vorbereitet, wettbewerbsübergreifend 3-mal selbst getroffen und 18 Treffer aufgelegt. Und auch in der griechischen A-Nationalmannschaft ist er bereits ein wichtiger Spieler. Deswegen sagt auch Sportgeschäftsführer Lars Ricken von Dortmund, Konstantinos ist ein Spieler, der mit seiner Qualität sofort einen sportlichen Input bringen kann. Er hat sich ja in seinen jungen Jahren in der belgischen Liga und in der Nationalmannschaft schon durchgesetzt und bewiesen. Ein feiner, technisch guter Spieler. Und hat übrigens jetzt ein Vorbereitungsspiel auch gerade schon getroffen, habe ich gestern noch gesehen.
Ja, ja, gegen Arsenal hat er einen schönen mit dem linken Fuß in die lange Ecke gezogen. Absolut, aber das sind schon junge Spieler, die sie dazu geholt haben. Und die erfahrenen Spieler, die sie eher abgegeben haben. Ich meine, es war ja auch klar, so, wir haben ja auch oft darüber gesprochen, so diese Generation Özcan, Süle, Brand, da musste sich jetzt auch was tun, aber sie legen jetzt wirklich sehr jung nach. Ist das jetzt schon der Boog-Effekt?
Also ich würde schon denken, ne, dass man da so ein bisschen die Handschrift von Ole Boog sieht. Offensichtlich setzt man auf Jugend und das halte ich auch grundsätzlich für eine gute Idee. Und du weißt ja, mit dem einen oder anderen Spieler hatte ich ja ohnehin immer meine Probleme.
Jule Brandt.
Ich habe übrigens gestern noch ein Interview auch, mit wem war das? Raphael van der
Vaart. Ja, ja, der hat gelästert über Jule Brandt,
habe ich auch gelesen. Er hat gesagt, ein schön Wetterfußballer. Und was soll ich sagen? Ich bin kein Fan von Raphael van der Vaart, aber da kann ich ihm nicht widersprechen bei der Analyse.
Ja, ein Tottenham-Spieler und HSV-Legende, da Wir kommen nicht überein, Raphael van der Vaart und ich. Auch in der Einschätzung von Jule Brandt nicht, aber das ist ein anderes Thema.
Und was man ja auch noch sagen muss, die Dortmunder sind natürlich auch noch dran bei Said El Mala vom FC Köln. Das wäre ja auch noch ein Jungspund, aber der ist gefühlt vielleicht schon ein Schrittchen weiter als die anderen. Und da ist man aber in harten Verhandlungen, denn die Kölner wollen, so wird kolportiert, 50 Millionen fix. Die Dortmunder haben, ich glaube, schon 4 Angebote vorgelegt, die abgeschmettert wurden. Und ich meine, jetzt ist das aktuelle Angebot 48 Millionen fix und dann noch 2 Millionen durch Bonuszahlungen, die wohl leicht irgendwie zu erreichen sind.
Ja, ja. Da kommt der Florian Plettenberg durch, Nils. Du sitzt mit am Verhandlungstisch, merke ich.
Ja, also ich bin mal gespannt, aber ich glaube, die Dortmunder, die werden es schon einfach machen, die wollen den holen, ne?
Ich glaube auch, dass sie nochmal diesen so einen, in Anführungszeichen, Hammer-Transfer irgendwie machen wollen. Ich glaube, sie wollen nochmal einen Spieler haben, der auch so, ja, so ein Nachfolger der Bellinghams und Haalands oder sowas dann sein könnte. Ehrlicherweise, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob er das auch werden kann. Und ich bin vor allen Dingen nicht so ganz sicher, ob er in dieses Spielsystem von Niko Kovac wirklich auch reinpasst, weil er ja schon eigentlich eher mit einer Fünferkette spielen will und dann so diesen ganz, ganz klassischen Außenstürmer, den gibt's bei ihm ja dann im System nicht. Von daher bin ich wirklich mal gespannt, wenn sie ihn denn holen, wo er ihn sieht. Also sieht er ihn dann so auf dieser Halbposition hinter Gerassi, also hinter dem Mittelstürmer, sieht er ihn vielleicht als hängende Spitze, sieht er ihn als zweiten Stürmer, vielleicht neben Gerassi. Also das würde mich sehr interessieren, wenn es dazu käme. Aber ich glaube auch, die Dortmunder ziehen das jetzt durch.
Ja.
Die wollen das jetzt machen und El Mala ist, glaube ich, auch ganz happy, wenn es Dortmund wird. Ja. Wohnt, lebt in Köln. Da sind die Wege nach Dortmund auch nicht so ganz weit. Die Dortmunder haben, glaube ich, auch gesagt, dass sie den Bruder auch mit verpflichten würden für die zweite Mannschaft, was ihm ja auch wichtig ist, dass er da auch nochmal so einen Ansprechpartner auch vor Ort nochmal mit dabei hat. Das war ja beim FC Köln jetzt genauso. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das jetzt machen. Was meinst du? Glaubst du, 50 Millionen für einen Spieler, der, sagen wir mal, ja auch nicht immer durchgängig Top-Leistungen abgeliefert hat in seiner ersten Bundesliga-Saison, ist zu viel?
Tja, Angebot und Nachfrage, sage ich mal. Die Kölner rufen es auf, die Dortmunder werden es bezahlen. Von daher ist es, wenn du den Markt betrachtest, nicht zu viel. Und wenn du siehst, was an anderen Orten bezahlt wird, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Wir kommen ja noch aus anderen Zeiten, wo auch andere Summen gehandelt wurden. Deswegen fühlt sich 50 Millionen für El Mala tendenziell schon viel an.
Mhm.
Aber es wird halt bezahlt. Und dann ist es Realität.
Wie siehst du denn die Transferperiode vom BVB? Und welche Chancen hat denn der BVB in der kommenden Saison? Ich weiß, wir werden da in ein paar Wochen nochmal im Detail drauf eingehen. Aber so vom Gefühl her, wenn wir jetzt hier über die Transfers sprechen, wird es ein Top-Kandidat auf den Titel neben der Bayern?
Ich habe mich neulich mit einem Dortmund-Fan unterhalten und der hat schon ein wenig seinen Unmut kundgetan, dass bis jetzt noch keine großen Namen verpflichtet worden sind. Denn es ist, glaube ich, grundsätzlich, wie sich der Fußball entwickelt, er wird immer noch athletischer und noch schneller. Glaube ich, eine gute Idee, auf junge Spieler zu setzen, die einfach diese Kraft noch mitbringen. Aber es ist natürlich auch immer mit einem Risiko verbunden, weil du einfach nicht weißt, wie so ein junger Spieler dann wirklich ankommt in der Kultur, im Verein, im System. Und demnach ist es schon auch ein bisschen gepokert, aber die grundsätzliche Richtung halte ich für gut. Mhm. Ob das jetzt nächstes Jahr reicht, um die Bayern anzugreifen, ich bezweifle es deshalb, weil ich glaube, die Bayern werden wieder eine saustarke Saison spielen. Aber die Dortmunder werden schon da vorne mitmischen. Und Kovac hat, glaube ich, auch Spaß, wenn er da ein paar Junge ein bisschen formen kann.
Ja, ich habe vergangenes Wochenende auch länger mit einem Dortmund-Fan und Stadionsprecher, Stammhörer gesprochen. Mhm. Grüße, Jens. Und er sagte so, es fühlt sich so an, als würde Dortmund für die kommenden Jahre einen Kader aufbauen. Also das heißt, er erwartet jetzt auch nicht, dass die in der kommenden Saison die Bayern hier gefährden können. Aber es fühlt sich so an, als würden sie dann halt für in 2-3 Jahren eine Mannschaft aufbauen.
Ja.
Ich bin gespannt, ob das in Dortmund alle so akzeptieren, wenn es sich dann so abzeichnet, dass es eher so ein Übergangsjahr ist, wo die neuen Jungen so integriert werden. Weil ich glaube schon, in Dortmund will man Titel. Man braucht wieder einen Titel.
Das stimmt, aber langfristig ist das doch die erfolgsversprechende Strategie. Du kannst jetzt auch zwei richtig große Namen holen, wo du aber einfach weißt, die helfen mir vielleicht nicht lange oder nur bedingt oder dann hast du wieder schaffst du dir wieder andere Probleme. Ich finde es schon gut, dass sie sich das jetzt trauen, die Dortmunder. Mhm. Schauen wir mal, wird spannend.
Ja, wir warten ab. Schauen wir nochmal auf RB.
Oh ja, also RB und der Abgang schlechthin, ja. Jens, der anders als der von Jürgen Klopp auch noch richtig Kohle bringt. Jan Diomande wechselt für 125 Millionen Euro zu Real Madrid. Der größte Transfer in der Geschichte von Red Bull Leipzig. Und die Leipziger haben sich sogar noch ein Testspiel gegen Real rausgehandelt. Und wahrscheinlich auch noch 10 Kisten Rioja und 20 Kilo Serrano schicken. Also haben gut was rausgeholt. Jens, was sagst du zu diesem Transfer? Muss man den Leipzigern gratulieren oder überwiegt dann doch der sportliche Verlust trotz der ganzen Kohle?
Ich glaube, was für Dortmund gilt, gilt auch für Leipzig. Und das gilt ja für Leipzig gefühlt auch in jedem Jahr, dass sie immer wieder ihre Topspieler abgeben. Und ich glaube, sie haben ihn vergangenes Jahr geholt für roundabout 25 Millionen. Und wenn die jetzt Real nach einem Jahr 125 Millionen da auf den Tisch legt.
Schon krass.
Ja, das geht ja gar nicht. Wie willst du da denn Nein sagen? Mhm. Und ich glaube halt, das ist vielleicht auch so der Unterschied zu Borussia Dortmund. Da in Dortmund hast du immer so den Druck der Fans, die Titel gewinnen wollen und so weiter. Bei RB, du hast es eben schon gesagt, bei Red Bull ist es halt so, das ist ein Geschäftsmodell. Also die wollen junge Spieler entwickeln und wollen die für möglichst viel Geld verkaufen, dass möglichst viel Kohle für Red Bull da übrig oder hängen bleibt. Wenn die zwischendrin mal einen Titel gewinnen oder auch zwei, ist cool. Aber das ist jetzt nicht so, als würde da jetzt ganz Leipzig auf den Straßen sein und würde sie beschimpfen, wenn sie Dritter werden in der Bundesliga. Das ist halt da ein bisschen anders. So von daher ist der Transfer zumindest aus Red Bull-Sicht absolut nachvollziehbar, weil du weißt ja nicht, was passiert, ne? Guck mal, bei den Bayern hier mit Alphonso Davies, der kriegt einen mega Vertrag, verletzt sich, spielt die nächste Saison so gut wie gar nicht und ist jetzt nur noch gefühlt die Hälfte wert von dem von vor 2-3 Jahren. Und bei Diomande steckst du auch nicht drin, der hat auch die WM gespielt. Jetzt war der richtige Zeitpunkt.
Ja, und es ist ja auch nicht der einzige prominente Abgang bei den Leipzigern. Ebenfalls keine Bullen mehr sind. Los, Openda. Geht zu Juventus Turin, war ja schon ausgeliehen,
genau.
Genau, Xaver Schlager, Nottingham Forest, Peter Gulaschi, Villarreal. Also da sind noch ein paar größere Namen jetzt auch auf dem Absprung.
Ja, dafür haben sie ja ein, zwei dazugeholt. Rocco Reitz ist von Borussia Mönchengladbach gewechselt und einen Innenverteidiger aus Burnley haben sie auch noch geholt. Mhm. Und was man so hört, wollen sie ja auch noch ein paar Spieler von der Gehaltsliste kriegen. Also der Kader ist wohl noch ein bisschen breit aufgestellt. Ich bin mal gespannt, da sind ja noch ein paar Millionchen über.
Ja, es sind ja vor allem auch viele zurückgekommen. Ne? Ich habe, als ich mir die Transfers bislang angeguckt habe, siehst du auf der Zugängeliste, ich glaube, 6, 7 oder 8 Spieler sogar, die von einer Leihe jetzt zurückkommen. Also demnach ist, genau wie du sagst, der Kader ist relativ breit. Da muss man eigentlich noch ein paar Spieler loswerden.
Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Vor allen Dingen, weil sie ja auch den Trainer gewechselt haben.
Genau.
Ja. Ole Werner ist nicht mehr Trainer, sondern jetzt Martin De Michelis.
Genau, also da bin ich auch richtig gespannt. Jetzt gab es im Testspiel gegen Leeds erstmal eine 0-2 Niederlage, aber gut, braucht man jetzt nicht so hoch hängen, da wird natürlich auch noch viel ausprobiert. Ich habe natürlich eine persönliche Verbindung zu Martin De Michelis als Bayern-Fan, erinnere ich mich natürlich allzu gut. Er hat ja viele Jahre bei den Bayern gespielt, ein sehr sympathischer Typ und ich könnte mir schon vorstellen, dass er mit seiner Art da auch gut hinpasst. Er ist ein bisschen lebendiger als Ole Werner. Ich weiß nicht, über was Ole Werner am Ende jetzt gestolpert ist, aber seine Art könnte Teil des Problems gewesen sein.
Ja, aber das weißt du ja auch vorher in Leipzig. Also wenn du Ole Werner holst, dann ist dir auch schon klar, dass du jetzt nicht José Mourinho oder Jürgen Klopp bekommst. Also ja, diese Gedanken hätten sie sich vorher schon machen können.
Ich glaube, er hat recht. Aber guck mal, vielleicht ist das wie bei so einer Party, da hast du so jemanden, der ist ein bisschen stiller, denkst dir, komm, ich drück dir ein Bierchen in die Hand, dann wird der lockerer. Vielleicht haben sie sich das so ähnlich beim Ole auch gedacht.
Ja, vielleicht haben sie ihm einfach zu wenig Bier und zu viel Red Bull in die Hand gedrückt. Also ja, maybe, genau. Kann sein. Nein, ich glaube halt, Martin De Michelis hat jetzt so ein bisschen mehr internationale Strahlkraft als ein Ole Werner. Und ich meine, Red Bull ist ein weltweiter Konzern und da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, das ist ja die Marke, also Leipzig ist ja das Aushängeschild auch im Red Bull Fußball Kosmos und da hat natürlich Martin De Michelis so ein bisschen mehr Strahlkraft, wie gesagt, als Ole Werner.
Ja. Versetz dich doch mal in so eine Situation rein. Wenn die jetzt einen neuen Spieler verpflichten wollen, RB Leipzig, die setzen sich ja dann auch mit dem Spieler zusammen. Da ist doch an irgendeinem Punkt dann auch mal der Trainer mit dabei. Und ich bin jetzt wirklich mal fies, aber ich stelle mir das halt vor, wenn dann Ole Werner mit seiner sehr, sehr ruhigen Art sitzt. Ich weiß halt nicht, ob der so leicht ein Feuer entfachen kann bei einem Spieler, wie es andere Trainertypen bestimmt können, die dann, ne, wo der Spieler rausgeht und sagt, leck mich am Arsch, unter dem Mann muss ich arbeiten. Genau, ja. Keine Ahnung. Also vielleicht unterschätze ich ihn auch und das ist in so Gesprächen ganz anders. Nach dem, was er nach außen so zeigt, würde ich denken, da hat er vielleicht sogar wirklich ein Defizit.
Du magst mit deiner Einschätzung da nicht ganz falsch liegen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass ohne Werner jemanden schon so von seiner taktischen Ausrichtung und sowas überzeugen kann. Allein vom Gefühl ist halt Martin De Michelis dann eher jemand, der einen so anzündet und genau, für den man einfach brennt. Ja, ein ehemaliger Spieler, ja, der viel, viel selbst erlebt hat, sehr, sehr erfolgreich selbst gespielt hat bei Bayern, bei Atletico Madrid und so weiter. Also, ja, klar, kann schon sein, dass er ein bisschen mehr auslöst in den Spielern als jetzt ein Ole Werner bei so einem Erstgespräch. Mag sein.
Jens, wie gesagt, in zwei Wochen werden wir nochmal den Blick ganz dezidiert auf die kommende Saison werfen. Deswegen lass uns vielleicht jetzt einen Strich unter die Bundesliga machen. Ich habe es ja eingangs schon angeteasert. Du hast auch ein bisschen auf dem internationalen Parkett für uns geschaut.
Ja, selbstverständlich, weil der Stadionsprecher ist ja ein Podcast von internationalem Format. Also da müssen wir natürlich auch ein paar internationale Transfer-Stories ausgraben und drüber sprechen. Und wir starten in England. Genau gesagt in London, genauer gesagt bei den Tottenham Hotspur. Mhm. Die Saison 2025-26 war für die Spurs tatsächlich eine Saison zum Vergessen, kann man glaube ich so sagen. Ja. Man ist selbst 17. geworden, hat erst am letzten Spieltag den Nicht-Abstieg perfekt gemacht. Mhm. Und ausgerechnet in dieser Saison wird dann auch noch der große Rivale aus Nord-London, Arsenal, Meister. Also das muss sich im vergangenen Jahr für Tottenham irgendwie beschissen angefühlt haben. Mhm. Also es muss sich was verändern und das gehen sie an mit Geld. Sie geben wahnsinnig viel Geld aus für neue Spieler. Tottenham hat bereits unter anderem Andy Robertson, Marcos Senesi, Matheus Fernandes und Sandro Tonali verpflichtet für zusammen über 200 Millionen Pfund.
Ja,
das schön. Muss man als 17. der Vorsaison auch einfach mal so können.
Ja, ja, aber ich meine, also wenn man sich die letzten Jahre anguckt, Tottenham gehört da unten natürlich eigentlich nicht hin. Also wie sie da letztes Jahr so abschmieren konnten, das ist bleibt so ein bisschen ihr Geheimnis. Also ich meine, wir wissen natürlich auch, dass in England ganz andere Summen gehandelt werden. Du hast es irgendwann ja auch mal rausgesucht, ne? Wie das ist vom Verhältnis, dass eine Mannschaft, die ganz unten steht in England, ungefähr so viel ausgibt wie eine Mannschaft in den Top 6 in der Bundesliga oder
genau,
so. Ne?
Ja, so ist das und da wird schon mehr Geld ausgegeben, das ist schon so. Aber ja, man muss bei Tottenham, glaube ich, schon auch ein bisschen aufpassen und deswegen werfen sie jetzt eben so viel Geld auf das Problem, weil sie sind in der Vorsaison, also in der Saison davor, 24/25 sind sie auch 17. geworden. Da war das aber so, dass sie halt im, was war das, Europa, in der Europa League sehr weit kamen und ja dann am Ende auch den Titel geholt haben, den ersten seit gefühlt 350 Jahren. Und dann hat man das immer damit noch so entschuldigt und hat gesagt, ja klar, natürlich lassen sie es dann in der Liga ein bisschen schleifen. Mhm. Aber sie sind halt zweimal jetzt 17. geworden. Mhm. Und in der vergangenen Saison hatten sie keine Pokalsensationen und haben da jetzt irgendwie nicht so viel gerissen und haben es wieder nicht geschafft, da unten aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Also die haben jetzt schon wirklich vor, da was zu verändern, haben ja auch, glaube ich, dreimal den Trainer gewechselt im vergangenen Jahr. Jetzt macht es halt eben Roberto Di Zerbi. Und der sagte auch, dass der Umbau erst zu 60% abgeschlossen ist. Und er erwartet noch 2 oder 3 Zugänge. Und jetzt allein, hör dir mal die Namen an, Nils, die er quasi, die jetzt quasi mit Tottenham in Verbindung gebracht werden. Das ist Savinho von Manchester City, ja, der halt quasi in den vergangenen 3 Jahren zweimal Meister wurde. Und auch Cody Gakpo vom FC Liverpool. Das soll die Alternative sein, wenn jetzt Savinho nicht kommt. Das ist Wahnsinn, ne? Also stell dir vor, das würde halt dann quasi ein Karim Adeyemi von Borussia Dortmund zu Werder Bremen wechseln, weil die irgendwie 15. geworden sind in der Saison. Ja. Das ist schon ein bisschen verrückt. Das muss man schon sagen.
Ja, was Geld alles so möglich macht.
Ja. Ja. Ja, also das heißt, wir werden es weiter beobachten, wer da noch die Knaller sind, die da Tottenham noch verpflichtet. Und dann werden wir mal sehen, ob sie den Turnaround noch schaffen. Aber weißt du, so persönliche Meinung, persönlicher Kommentar, so ein bisschen neidisch ist man da schon drauf. Ne? Weil ich habe es ja eben so den Vergleich Werder Bremen eben mal kurz genannt. Ja. Die sind 15. geworden oder 14. vergangene Saison. Und da hätte man ja auch so das Gefühl, ach, wenn die mal so 3,50 € zur Verfügung hätten und jetzt einfach mal 2, 3, 4 neue Spieler dazu holen könnten, die so einen richtigen Unterschied machen. Aber das ist halt einfach in der Bundesliga nicht möglich. Das können halt nur die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vereine da oben.
Und selbst das ja eingeschränkt, ne? Man muss ja eigentlich sagen, so richtig, richtig schlagfähig sind da oben eigentlich nur die Bayern. Also so richtig, richtig, richtig. Und ich meine, klar, kurz dahinter dann die anderen, die du jetzt gerade im Kopf hast. Aber ich
glaube, Red Bull könnte.
Ja, genau.
Aber wenn sie wollten. Ja, genau. Aber sie machen es nicht. Aber sie hätten die Kohle eigentlich, das zu tun. Und ich meine, jetzt Dortmund, die haben, glaube ich, jetzt im Moment ein Transferminus von 20 Millionen. Euro, wenn sie jetzt El Mala noch holen, dann haben sie einen Transferminus von 70 Millionen, also 70 Millionen mehr ausgegeben als eingenommen in dieser Transferperiode. Das ist schon ein Wort, ne? Ja. Aber klar, sie haben ja über die Jahre auch immer international gespielt, die Club-WM auch mitgemacht, da wird schon noch mal ein bisschen Kohle auf der hohen Kante sein, aber ja, das können dort halt nur wenige Vereine und vor allen Dingen niemand aus der zweiten Tabellenhälfte, also hier bei uns in der Bundesliga.
Und es ist ja ganz interessant, während Tottenham ohne Ende am Shoppen ist, sieht es bei Newcastle genau andersrum aus. Was ist da denn los? Ich kriege nur immer mit Ausverkauf bei Newcastle.
Ja, und das ist wirklich extrem bemerkenswert, weil die sind ja vor ein paar Jahren irgendwie von einem saudi-arabischen Staatsfonds übernommen worden und eigentlich haben alle in England gezittert und haben gesagt, um Gottes Willen. Wenn jetzt die Saudis mit ihrer Kohle kommen, dann überrollen die auch Liverpool, die überrollen auch Manchester City und Arsenal und so weiter. Also wir haben eine neue siebte Kraft dann da oben. Also es gibt im Moment die Big Six, das wäre dann mit Newcastle die Big Seven. Aber es ist überhaupt nicht so gekommen. Sie haben in den vergangenen Jahren zwar sukzessive, haben sie Erfolg gehabt und sind auch immer weiter in der Tabelle nach oben gerutscht, haben auch zweimal Champions League gewonnen und einmal auch den League Cup gewonnen, also auch schon seit ewigen Zeiten mal wieder ein Pokal. Aber jetzt sieht's in diesem Sommer eben ganz anders aus. Ja, Eddie Howe, der Trainer, ist nach 5 Jahren im Amt zurückgetreten worden, sagen wir mal. Matthias Jeißle, der vorher bei RB Salzburg und in Saudi-Arabien tätig war, wird ihn beerben. Aber was, glaube ich, noch schwerer wiegt, sind die Spielerabgänge. Anthony Gordon wechselt für 80 Millionen zum FC Barcelona. Sandro Tonali wechselt zu Tottenham und Bruno Guimarães wechselt, der Kapitän wechselt zum FC Arsenal. Und das sind drei absolute Stammspieler und Leistungsträger in den vergangenen Jahren gewesen. Und dass die jetzt da rausgenommen werden, das ist schon ein schwerer Schlag für alle Newcastle-Fans.
Aber geht's da jetzt auch ums Geld verdienen? Weil wenn ich hier die Summen so lese, also Anthony Gordon, hast du gesagt, 80 Millionen, Tonali 92,5 Millionen plus 7,5 Millionen Boni und Bruno 75 Millionen. Das ist ja schon krass, was da zusammenkommt. Also will man sich da in Saudi-Arabien einfach jetzt ein bisschen Geld auszahlen lassen oder wird das jetzt auch vernünftig reinvestiert?
Ja, schwer zu sagen. Also im vergangenen Jahr haben sie ja noch Alexander Isak nach Liverpool verkauft für weit über 100 Millionen. Sie haben aber halt natürlich auch viel Geld ausgegeben. Ja, unter anderem für Nick Woltemade, der im vergangenen Jahr ja so gar nicht eingeschlagen ist. Da haben sie, glaube ich, irgendwie zwischen 80 und 90 Millionen ausgegeben. Ja, also wenn sie konkurrenzfähig sein wollen, und da geht es natürlich auch den Saudis um diese Strahlkraft, die ja auch zum Beispiel so eine Champions League hat, da wollen sie mit Sicherheit wieder hin, dann werden sie investieren müssen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die neuen Owner da reingegangen sind, dass Newcastle irgendwie 8. bis 10. wird. Aber im Moment, so eine richtige Strategie lässt sich da nicht erkennen.
Und das ist ja genau der Punkt, wenn ich an den Woltemade-Deal nochmal denke. Wir erinnern uns, dass die Bayern ihn ja gerne verpflichtet hätten, aber ja irgendwann ausgestiegen sind, weil in Stuttgart die Zahlen zu hoch geworden sind. Und das ist halt krass, wenn du dann für Nick Woltemade no disrespect at all, aber 80, 90 Millionen hinlegst, weil du mich vorhin gefragt hast, ob ich für Almalla 50 Millionen angemessen finde. Wir haben damals gesagt, 80, 90 Millionen für Woltemade ist halt zu viel.
Ja.
Und wenn du halt so leicht dein Geld ausgibst, tja.
Ja, und das, ich meine, natürlich ist es nicht hundertprozentig vergleichbar, ja. Und da gibt es natürlich auch Einflussfaktoren, warum das so gewesen ist. Aber ein Spieler, der das Jahr davor oder im Sommer davor irgendwie 80, 90 Millionen gekostet hat, spielt so gut wie keine Minute bei der WM in diesem Jahr. Ja. Also daran sieht man ja auch schon, dass das jetzt vielleicht nicht das allerbeste Investment war. Also da wurde schon auch in der Vergangenheit wurde schon viel Geld ausgegeben bei Newcastle. So ist das ja nicht. Mhm. Aber so dieser Ausverkauf an absoluten Leistungsträgern, Isak, Gordon, Tonali, Bruno, das ist schon bemerkenswert. Und Clublegende Alan Shearer hat sich auch besorgt gezeigt, weil er ja auch sagt, irgendwie in den vergangenen 12 Jahren, was hier, 12 Monaten, was hier in Newcastle passiert, das ist schon außergewöhnlich. Und er hat natürlich auch mit diesem Bruno-Transfer, das schmeckt ihm auch nicht, aber er kann es in gewisser Weise auch verstehen. Er hat gesagt, er wird in ein paar Monaten 29, er wechselt zum Meister. Letzte Woche hat er miterlebt, wie sein Trainer Eddie Howe den Verein verlassen hat. Er hat gesehen, wie Isak letzten Sommer gegangen ist. Und diesen Sommer hat er miterlebt, wie Anthony Gordon und Sandro Tonali verkauft wurden. Aus rein professioneller Sicht verstehe ich daher, warum er zum Meister wechseln möchte. Also da sieht man ja schon, so dieser Aderlass, den Newcastle da im Moment hat, das ist schon ein bisschen viel, glaube ich.
Und wenn wir gerade schon bei solchen Summen sind, Jens, es gibt ja sogar noch einen britischen Transferrekord, den wir vermelden können.
Ja, es gab quasi sogar zwei. Also zunächst wurde Elliot Anderson von Manchester City verpflichtet. Er spielte vorher bei Nottingham Forest für 116 Millionen Pfund und ein paar Wochen später dann Morgan Rodgers, der von Aston Villa zu Chelsea gewechselt ist, für 117 Millionen Pfund.
Die eine Million, die war dann schon noch wichtig.
Natürlich, die macht's auch aus. Ja, und aber ist natürlich ganz interessant, weil ja bei Chelsea, wir erinnern uns, Xabi Alonso Trainer ist. Und da kann man ja auch sehr, sehr, sehr gespannt sein, was der da zaubert in dieser Saison.
Ja. Das hat uns ein bisschen überrascht, dass er zu Chelsea gegangen ist, aber der wird da wahrscheinlich gute Arbeit machen. Ich glaube, es war ja auch in Madrid okay, aber da hast du halt einen Zirkus zu managen.
Ja, ich glaube, er hat sich ganz kurzzeitig einmal in den Allerwertesten gebissen, als er gelesen hat, dass Arne Slot bei Liverpool geht. Und dann eben da eine Chance möglicherweise ja auch für ihn bestanden hätte. Aber da hat er eben schon bei Chelsea zugesagt oder war schon bei Chelsea unter Vertrag. Aber ich glaube, ja, still und heimlich, wenn das noch ändern könnte, würde er noch versuchen, die Zeit zurückzudrehen, dass er bei Liverpool trainieren kann. Ja, alles Mutmaßungen natürlich. Aber ja, er hat auf jeden Fall ein paar sehr, sehr spannende Spieler da bei Chelsea unter Vertrag. Also da kann man auch wirklich sehr gespannt sein. Und eben jetzt im Mittelpunkt Morgan Rodgers, der ja auch für England gute Partien bei der WM gezeigt hat.
Ja. Und was ist mit Rodri eigentlich? Da habe ich nur irgendwie so ein Hin und Her immer gelesen, aber der ist noch nicht verpflichtet, ne?
Ja, so ist das. Aber Anderson ist schon der, also Elliot Anderson ist schon der designierte Nachfolger von Rodri. Also, weil Rodri hat ja schon im Frühjahr gesagt, dass es ihn in die spanische Heimat zieht, dass er wieder zurück möchte. Er ist in Madrid geboren und dass er wieder nach Spanien zurück möchte, das war jetzt kein Geheimnis. Jetzt geht's halt nur darum, wohin. Und die ganze Zeit sah es so aus, als würde Real da das Rennen machen. Aber da ist wohl Barcelona dazwischen gegrätscht und haben wohl auch schon erste Angebote unterbreitet, die aber von Manchester City noch abgelehnt wurden. Ich glaube, das aktuelle Angebot sind 50 Millionen Euro für Rodri, der im nächsten Jahr übrigens ablösefrei ist. 30 Jahre ist er alt und City will wohl mindestens 60.
Mal sehen. Und ich habe auch gelesen, dass es da um ein Jahresgehalt von um die 30 Millionen geht bei ihm.
Und zwar netto.
Ja.
Das ist ja, also ich glaube, Harry Kane verdient bei den Bayern so roundabout 25 Millionen Euro brutto. Und in Spanien verdienen die Spieler das Gleiche und noch mehr in netto. Und das nur, also kleiner Schwenk, ist ja auch einer der Gründe, warum Vinicius Junior weiter bei Real Madrid spielt und eben nicht zum FC Arsenal oder irgendwo anders hin wechselt, sondern ja, der kriegt jetzt auch seine 30 Millionen netto in Madrid. Ich glaube, damit kann man zweimal warm essen, wie Marcel Reif immer so schön sagt.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, einen Namen habe ich hier noch auf der Liste. Mo Salah.
Ja, Mo Salah, da gingen ja auch viele Gerüchte, wo geht er hin? Wird er quasi, also Saudi-Arabien war ja eigentlich schon das designierte Ziel, wo man dachte, ja, das macht für alle Seiten Sinn. Mhm. Die wollen so einen absoluten Top-Weltstar wieder nach Saudi-Arabien holen, aber es ist die Türkei geworden, Trabzonspor.
Krass.
Und ja. Mo Salah verdient, die sind ja börsengelistet, Trabzonspor. Das heißt, sie müssen eine offizielle Börsenmeldung machen und darin konnte man lesen, dass er 17 Millionen Euro Jahresgehalt erhält. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das brutto oder netto
ist. Das hätte ich natürlich jetzt gefragt. Ja,
genau. Nagel mich da nicht fest, das weiß ich nicht genau, aber so oder so kommt dann am Ende ein Sümmchen raus, mit dem man, glaube ich, einigermaßen arbeiten kann.
Ja, krass. Ja, und meinst du, es gibt jetzt noch weitere Superstar-Wechsel in diesem Sommer oder sind wir jetzt so im Groben durch?
Tja, jetzt sag du es mir. Also ich glaube, so dieses Winnie geht zu Arsenal, das war eher so ein Gepoker, glaube ich, von der Beraterseite von Winnie, um den Preis, also quasi das Gehalt noch nach oben zu treiben. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass der da vorne reinpasst beim FC Arsenal. Wir haben Araujo, der von Barca schon zu Liverpool gewechselt ist. Ja, Kane verlängert wohl beim FC Bayern. Odyssee haben wir vorhin schon besprochen, wird nicht wechseln. Ich glaube, ja, Julian Alvarez ist noch so ein Name. Da kann man, also da ist, glaube ich, Barcelona ist da dran, Real ist da dran, Stürmer von Atletico Madrid, vorher Manchester City. Also da könnte es, glaube ich, noch mal eine Summe geben, die über die 100 Millionen Euro geht. Ob man jetzt irgendwie Alvarez so als absoluten Superstar bezeichnen kann und das so ein absoluter Top-Wechsel ist, das weiß ich nicht, aber da könnte auf jeden Fall die 100 Millionen in diesem Sommer nochmal fallen. Oder siehst du was anderes noch irgendwo?
Nee, ich habe jetzt gerade auch so gedacht, wir hatten auf jeden Fall schon Sommer, wo es in Summe spektakulärer war, ne? Wo einfach noch größere Namen, also ich meine, keine Ahnung, man muss jetzt nicht an Beckham oder Neymar oder sowas, aber es ist, sagen wir mal, einigermaßen überschaubar diesen Sommer, weil ja doch viele der etablierten Kräfte sich offenbar dafür entscheiden, zu bleiben bei ihrem Verein und da gibt es eben keinen Wechsel.
Ja.
Hast du übrigens gelesen, dass Jay-Z Geld verdient bei dem Diamante-Deal?
Um Gottes Willen, warte mal, ich versuche mir gerade zu überlegen, wie?
Ja, der ist wie? Irgendwie da, ich glaube, der Jay-Z ist quasi so mehr oder weniger Berater auch von Diamante und kriegt einen Prozentsatz von diesem Transfergeld.
Oder ist beteiligt an dem Beratungsunternehmen
oder so, oder ich weiß es nicht genau. Ich habe auf jeden Fall ein Bild gesehen von den beiden im Stadion, wo Jay-Z Diamante da so im Arm hat und habe nur gedacht, hä, wie kommt er denn jetzt dahin? Aber Jay-Z ist halt nicht nur Musiker, sondern vor allem auch Geschäftsmann.
Ja.
Und er weiß, dass da Kohle zu verdienen ist im Fußball.
Ja, also ich glaube, so die absoluten Topstars, die werden da bleiben, wo sie sind. Wie gesagt, so Ferran Torres wird noch wechseln und vielleicht gibt es noch einen Alvarez-Wechsel, aber ich glaube, von den absoluten Topstars, die werden da erstmal bleiben, wo sie sind.
Ja, denke ich auch. Ihr Lieben, wir haben richtig Bock auf die neue Saison und wir hoffen, dass wir euch jetzt einen kleinen Einblick in ein paar der wichtigsten Transferbewegungen geben konnten. Was machen wir nächste Woche, Jens? In zwei Wochen haben wir gesagt, machen wir Vorausblick zweite Liga nächste Woche,
oder? Kommende Woche wollten wir mal auf die ersten beiden Spieltage der zweiten Liga schauen. Genau. So. Daher sind ja wahnsinnig viele Tore am vergangenen Wochenende gefallen. Mhm. Eintracht Braunschweig steht an der Tabellenspitze nach einem 6:1 Auswärtssieg in Magdeburg.
Wie von mir prognostiziert,
ich hätte
nur nicht gesagt.
Nein, also da werden wir ein bisschen hinschauen. Dann kommt ja das DFB-Pokal-Wochenende. Und dann.
Da geht's so richtig los.
Ja, und dann müssen wir auch getippt haben.
Stimmt. Nee, aber machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Ihr Lieben, wir freuen uns drauf. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ja, bis wir uns das nächste Mal hören, macht's wie die Transfers. Bleibt in Bewegung, bleibt spannend, gespannt und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Noch ein Tor, die